aufnehmen.
Moin von 2021. Das betrunkene
Einhorn
und euer Silberpinguin. Wir sind im Jahr neu angekommen und das Thema Liebe beschäftigt uns. Und was verbinden wir mit der Liebe? Wir haben gerade was angeschaut?
Ja, South Park, Kapitel 6 auf der 19. Staffel war das. Genau, die Folge 6 auf der 19. Staffel, Krieg und Tweak, Liebesgeschichte.
Ja, es ist großartig, so großartig. Ich habe... Ja, im neuen Jahr darf man mit Lachen beginnen und euer Silberpinguin ist gerade dabei, ganz fleißig zu starten ins neue Jahr und das betrunkene Hörnchen neben mir auch. Ich habe, ist nicht so vorbildlich, aber immerhin, das ist eine Afri-Cola, okay, in der Hand, mit einem Becher in der Hand, mit einem Einhörnchen drauf und das betrunkene Hörnchen schält gerade
Orange.
Bei uns gab es heute Morgen Orange, Äpfel und ein bisschen Suppe, ne?
Ja, genau. Das war super lecker.
Ja, und jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber damit ihr Bescheid wisst, was wir heute getan haben zum neuen Jahr. Du tunkst gerade die Orange in meine Cola, okay?
Nur eine kleine, ja, eine neue Geschmack. So.
Ja, okay. Ja, Koffein ist jetzt gar nicht so verkehrt. Unikram ist erledigt. Wir feiern das ein bisschen mit South Park. Und ja, die Liebe. Was macht die Umgebung mit uns? Wie wird das wiedergespiegelt? Was gibt es für kritische Ansätze und was gibt es für witzige Ansätze, die man vielleicht oder Frau da draußen kritisch sehen dürfen? Und was macht South Park mit uns? South Park unterhält mich. Was macht South Park mit dir?
Oh. Ich finde das super lustig und klug, wie sie das, wie das Thema betrachten haben. Also für mich ist dann die Frage, existiert die Liebe überhaupt oder wird von der Gesellschaft uns eine bestimmte Idee von Liebe so nicht nur empfohlen, sondern sogar definiert. Also die Gesellschaft sagt so, das ist Liebe und das musst du suchen und. Und das war gerade, was wir mit Craig und Tweak gesehen haben.
Ja, das war schon hammerhart krass. Es wurde viel mit Emotionen gespielt, mit Musik, mit Klischees, mit Bildern, aber vor allem mit Musik wurde gearbeitet. Das ist mir sehr stark aufgefallen. Und Musik berührt unsere Herzen natürlich, bestimmte Melodien. Und wir sind natürlich auch sozialisiert in eine bestimmte Richtung auch und geprägt. Und da spielt ganz schön viel rein. Also die Folge, ich habe mich sehr feiern dürfen. Also euer Silberpinguin. Ich hoffe, die Nachbarn habe ich nicht belästigt, aber es war, also ich bin völlig platt davon, was da alles wieder drin vorkam. South Park ist immer genial. Ja, hast du eine Idee dazu, wie das Thema Liebe für dich definiert werden kann?
Eigentlich nicht. Also, ich weiß das nicht, ob das überhaupt existiert. Natürlich habe ich an den Begriff Liebe lange Zeit geglaubt. Aber aufgrund meiner philosophischen Bildung bin ich immer noch kritischer und kritischer zu diesem Begriff gekommen. Also, ich finde da sogar ganz viele Menschen unglücklich, deswegen.
Aber wir tanzen und singen hier zu den übelsten schmachtenden 80s Love Songs. Mhm. Haben unsere eigenen Choreografien, die wir entwickeln. Wir haben bis heute Morgen um 4 getanzt. Einfach ganz frei und wundervoll. Und hatten auch Gäste da. Aber nur 2 wegen Haushalt, also nur ein anderer Haushalt. Und Ich gehe davon aus, du bist so emotional stark im Ausdruck, auch in der Intention, wie du mit der stimmlichen und körperlichen Lage hineingehst in diese Songs, dass ich mir vorstellen kann, dass Liebe für dich existiert.
Also das, was für mich, glaube ich, existiert, ist die Erzählung der Liebe oder was Menschen über Liebe erzählen. Ich kann natürlich voll nachvollziehen, wenn ich ein Lied höre, wie welche Emotionen ausgedrückt werden, sehen und wie eine bestimmte Idee über das Leben erzählt wird. Aber ob das tatsächlich existiert, kann ein bisschen tricky sein.
Kann ein bisschen tricky. Was?
Ja, weil viele Menschen glauben nicht, ich glaube, viele sind eigentlich in die, der Liebe verliebt. Oder viele Menschen sind an diese Erzählung geprägt und die wollen diese Erzählung erleben. Eine Erzählung, die uns durch die Medien, also Filme, Lieder, insbesondere auf den 80er, die Power Ballads und so, immer die gleiche Geschichte erzählen haben. Und wir wollen irgendwie jemanden zu finden, um diese Geschichte auch zu rekreieren. Also wir sehen diese lineare Entwicklung. Man trifft jemanden und dann entwickelt sich immer was Schönes und man tut vor den anderen Sachen und wir tun, was wir in Filmen und Liedern gesehen haben. Aber wir kennen diese andere Person wirklich nicht. Denk an, wie viele Pärchen erleben die ersten paar Wochen diese super geniale oder können ganz gut diese Liebe-Spielchen spielen. Und in dem Moment, wenn sie fangen, den anderen kennenzulernen, wirklich so als Person kennenzulernen und die Sachen, die sie gefällt, so wie denken und so, sind so enttäuscht, weil diese Geschichte nicht mehr wahr ist oder nicht mehr gespielt werden sein kann. Und dann fängt die Konflikten.
Ja, das beobachte ich auch sehr stark, sehr häufig. Da gehört viel Reflexionsvermögen dazu, dass das überhaupt möglich ist, das zu analysieren. Ich habe da einen ganz anderen Standpunkt, stehe zum Thema Liebe auf meine ganz eigene Art und Weise. Aber für mich war jetzt gerade noch mal was ganz entscheidend, was du erwähnt hast. Und zwar, wenn ich jemanden kennenlerne, da entstehen die Konflikte. Warum? Aus deiner Sicht. Was für Konflikte gibt es, wenn ich doch ganz bei mir bin und dem anderen oder der anderen Person einfach den Raum lasse, sich selbst leben zu können und in der vollen Akzeptanz bin, indem ich in der Liebe mit mir selbst bin? Was ist da das Problem? Ich verstehe ganz oft dieses Konfliktpotenzial nicht, was in den anderen hineinprojiziert wird. Das ist jetzt ganz viel, was ich gerade gesagt habe. Tut mir leid, mein betrunkenes Hörtchen. Aber ich finde das schon immens, was an Erwartungshaltung und Reißen und Ziehen und Zerren passiert. Das kann ich alles verstehen, dass das zu Konflikten führt. Aber warum gibt es dann sozusagen diese sogenannte Enttäuschung aus deiner Sicht ganz oft? Warum machen das die Menschen und was hängt damit zusammen?
Ich glaube, das hängt zusammen, dass es schwer ist, diese Unterschied zu sehen. Die Erzählung des Liebe oder diese romantische Geschichte, dass man sich in den Kopf bildet, aufgrund alles, was man gehört und gesehen hat. Und die andere Person wirklich kennenzulernen und zu akzeptieren, wer diese Person ist. Ich glaube, also ich bin der Meinung, wenn das überhaupt Liebe existiert, dann befindet sich außerhalb dieser Geschichte oder dieser Erzählung, dass wir uns immer erzählt haben.
Aber
Verstehst
das,
du
ja, ich
diese?
verstehe das. Also, das ist gerade sehr verpauschalisiert, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest, weil ich kenne nicht nur diese Geschichte, sondern ich habe ja mein eigenes Bild und meine eigene Gabe, diese Geschichte, die uns im kommerziellen Sinne sehr oft verkauft wird, obwohl es da auch schon sehr, sehr schöne Alternativen gibt an Filmen und Zusammenhängen und andere Betrachtungsweisen von Geschichte zum Thema Liebe. Weiß ich, was du damit meinst. Man kann es nicht verpauschalisieren aus meiner Sicht. Und Liebe, ich glaube, das Schlüsselwort ist für uns als Wesen, die wir so fühlen, wie wir fühlen, immer die Liebe. Immer. Ich definiere mich persönlich nicht so zu 100%, aber ich weiß, dass ich im Grunde, wenn ich es definieren möchte oder würde, dann gibt es für mich dieses eine Wort, Liebe. Liebe zu allen Dingen, die ich tue, mit Liebe und was, und da kommen wir zu dem Punkt, der vielleicht entscheidend sein könnte für unser Gespräch sogar. Wir waren eigentlich bei South Park. Naja, gut. Seht ihr, was passiert, wenn man South Park anguckt oder hört das? Woher?
Ja. Aber bei South Park haben wir gerade gesehen, also die beiden Kids, also Craig und Twig, haben miteinander nichts zu tun. Die selber betrachten sich selbst nicht als gay. Und die haben kein Interesse an den anderen. Und das Ganze, also Spoiler Alert, die ganze Folge entwickelt sich herum, dass eine Gruppe von Mädchen in die Schule machen, also zeichnen den beiden, Craig und Twig, als eine Gay-Paar. Und erst ein ganze South Park glaubt an diese Pärchen, aber selbst den anderen haben nichts mit den anderen zu tun. Und am Ende der Folge müssen sie zusammen sein, einfach weil die ganze Gesellschaft über die beiden diese Druck gestellt haben. Und es ist eine Satire und natürlich übertrieben die das. Und man kann das nur eine lustige Geschichte erzählen, die mega lustig ist. Aber wenn man sich ein bisschen zurückdrückt und ein bisschen in sich selbst denkt, tut die Gesellschaft nicht genau das Gleiche mit uns? Ich meine, uns wird immer erzählt, oder war lange erzählt, die Geschichte, Liebe kann nur zwischen Mann und Frau. Also heterosexuell und monogam. Mhm. Immer diese Geschichte erzählt. Und wenn wir uns betrachten, was für Dramas oder wie viele Leute haben lange Zeit unter diese Idee von Normativität, was normal ist, laut der Gesellschaft, was normal ist, dann müssen wir, glaube ich, ein erster Schritt ist, überhaupt an diese Idee der Liebe zu zweifeln.
Oder? Ja, über die Idee der Erzählung. Ich glaube eher, wir sollten auf unsere Gesellschaft, auf die Historie da dahinter gucken. Und ich glaube, Liebe inspiriert ist eine Art. Das ist auch wieder ein. Ich glaube, das ist eine Kunst. Mhm. Eine Kunst des Ausdrucks, eine Kunst des Fühlens, eine Kunst der Melodie. Ich glaube, es ist eine Art gemeinsame Komposition, so würde ich die Liebe beschreiben. Und alles, was ich tue, kann ich in ein Lied verwandeln. Wie das Lied aussieht in mir drin, das bestimme ich selbst. Und in welche Stimmung ich mich da hineinbegebe auch. Lasse ich das Lied von außen spielen oder komponiere ich mein ganz eigenes Lied? Und ich glaube auch, dass dazu mehrere Noten gehören. Und wenn wir die Noten jetzt mal als Herztöne nehmen würden, oh mein Gott, das ist gerade, entsteht gerade alles aus mir heraus. Das ist sehr spontan, diese Definition, weil so habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nur, wie ich die Liebe für mich lebe und wie ich daran wachse. Das heißt, Monogamie ist für mich ein Konstrukt, was es gibt. Es existiert für einige Menschen. Bei den einen funktioniert das auch wieder sichtweise, ja, gut, und bei den anderen weniger gut. Ich beobachte, dass es ganz, ganz viel Schmerz dabei gibt, weil die Menschen sich gegenseitig auch irgendwie. Aber ich glaube, das hat nichts mit dem monogamen Konzept an sich zu tun, sich gegenseitig so zu verstümmeln. Ich glaube, es gibt tatsächlich ganz viele verschiedene Formen. Man kann viele Menschen lieben, man kann eine Person lieben, das kann phasenweise ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, alles darf Raum haben und so darf die Liebe auch ihren Raum finden und das erspürt sich, das ist ein Kribbeln, das ist ein Fliegen, das ist ein Schwersein, das ist alles zugleich irgendwie und es ist was ganz Aufregendes und was Spannendes und was ganz Ungewisses, weil es einen, glaube ich, in der Entwicklung bringen kann. Also mir geht es so.
Ja, also du kannst mir sagen, ich bin gar nicht Fan von Entwicklungen oder
Lehren
oder Lernen oder so. Ich glaube in diese Unstabilität des Gegenwart. Aber ich finde ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dieser Reflexionsprozess, dass man sich überlegt, ist das wirklich das, egal was man unter dem Begriff Liebe versteht. Das, ich glaube, es wird nie eine einzige Definition geben. Herrgott, nee, auf keinen Fall. Aber ich finde ganz wichtig, genau dieser Reflexionsprozess, das du gerade genannt hast, dass man sagt, okay, für mich ist, bedeutet Liebe dies, das und das. Weil wir betrachten immer noch bisher in diesem Gespräch als dieser Begriff unter nur auf eine wie heißt das? Beziehungsebene, auf eine
Relationship.
Genau, Ebene. Aber man muss sich zum Beispiel in die Familie denken und überlegen. Man sieht der Liebe innerhalb einer Familie als Pflicht.
Mhm.
Und es ist ein großes Thema und ein großes Trauma für viele Menschen, dass sie das Gefühl haben, nicht von ihren Eltern oder Geschwistern, dass diese Verspiegelung, diese Idee der Liebe zu bekommen. Verstehst du? Also wir haben die Idee, dass es ist eine Pflicht von den Eltern, die Kinder zu lieben. Wir sehen in der Tatsache, dass manchmal nicht der Fall ist. Und dann entwickeln sich traumatische Erlebnisse, wo man sich unfair behandelt fühlt und sagt, ey, meine Eltern waren richtig fies zu mir, meine Eltern haben dies und das und das und das gemacht. Sorry.
Verschluckt. Ja, auf jeden
Fall. Aber ist das auch nicht eine Idee von der Gesellschaft, die uns empfinden? Vielleicht eine nützliche Idee, weil viele Menschen, obwohl, denk mal daran, wie viele von uns sind einfach aufgewachsen ohne dieses echte Gefühl von unseren Eltern, aber dass die Eltern unsere Eltern durch die Gesellschaft diese Idee im Kopf haben, du musst deine Kinder lieben, egal wie nervig sie sind. Und dann sind sie verpflichtend und dann tun das und die machen das und so. Ich meine, es ist eine Idee, die vielleicht irgendwie eine Auswirkung hat, aber das stimmt nicht, diese Idee unbedingt, dass man muss ihre oder im Gegenteil, wenn deine Eltern oder wenn unsere Eltern fies zu uns war, unfair und richtig, richtig schlimm war, müssen wir wirklich sie zurücklieben, weil wir müssen unsere Eltern lieben oder nicht? Oder ist immer noch auf die Gesellschaft bezogen? Siehst du noch was?
Ich verstehe dich vollkommen, bin ganz tief im Gespräch drin und spüre dazu, weil Familie für mich ganz unterschiedliche Weiten fasst. Familie bedeutet für mich die gesamte Menschheit, erstmal das Gesamte, und da zählt aber auch die Tierwelt dazu. Ich fühle mich als Teil, als Bestandteil dieser Erde, Mutter Erde, und ich sehe mich eher als fließend. Daher ist Familie das eine so für mich. Also wenn ich das, also Familie finde ich schwierig. Okay, wir gehen mal auf das Genetische zurück. Habe meine Mutti über alles lieb und mein Vati auch. Mein Bruderherz auch. Klar. Es gibt aber Ereignisse im Leben, die tatsächlich traumatisch sind. Inwieweit bin ich bereit dazu, und da beflügelt die Liebe wieder, über bestimmte Dinge auch Prozesse der Verarbeitung stattfinden zu lassen, verzeihen zu können, Größe zu entwickeln. Und da sage ich wieder, okay, du sagst Reflexion, Reflexion verwende ich auch, aber auch dieser Prozess des Lernenkönnens. Das heißt, ich habe erkannt, reflektiert, lerne aus dieser Erfahrung und also das Lernen bedeutet für mich, eine andere Handlung oder eine Strategie zu entwickeln, die dazu führt, dass ich in Situationen, die schmerzhaft sind, mit der Familie zum Beispiel, anders umgehen kann und anders reflektieren kann. Ich mache das ganz bewusst zum Beispiel. Wenn ich merke, oh, in mir sticht es gerade, es ist zwar Weihnachten oder wie auch immer, ich habe zu Weihnachten ernste Themen besprochen. Ganz ernste Themen. Ich war total in der Liebe drin und wusste auch, okay, also für mich, das, was ich damit definiere, es gibt bestimmte Grenzen, die darf ich jetzt nochmal öffnen und neu reflektieren. Wenn ich das nicht tue, das hinnehme, geht es mir schlecht, geht es vielleicht meinem Gegenüber schlecht, ohne dass es vielleicht definiert wird, weil irgendwas nicht stimmt. Und das ist was Feinstoffliches, das ist was zwischen den Zeilen schwebt. Und man kriegt das sensibel mit durch ganz, ganz kleine Sachen, auch wenn man sich manchmal nicht spüren kann. Es ist irgendwas im Raum, es schwebt irgendwas in der Luft. Und da finde ich es wichtig, dass wir über die Liebe die Größe entwickeln können, zu sagen, hey, ich habe den Menschen lieb. Wie fair oder unfair, was auch wieder Definitionsfrage ist, ist es den Menschen jetzt nicht gegenüber ehrlich zu sein, ja? Also verschweige ich das? In welcher Situation? Bestimmte Themen musste ich verschweigen, weil wir wahrscheinlich noch eine krasse Vergangenheit in unserer Familie liegen haben und das Fass konnte ich nicht auch noch aufmachen, aber das wartet noch ein bisschen. Aber zum Thema Gender, Erscheinungsbilder, innere Definition, das ist immer wieder ein Thema, was ich mit meinen Eltern habe und was ich aber über die Liebe öffnen kann und sage, okay, der Mensch ist mir so wichtig, ich mache die Tür jetzt nicht zu. Ich respektiere die Grenze und sage, okay, du hast die Ansicht, ich habe die Ansicht, wir wissen, dass wir da beide unterschiedlich ticken, aber wir nähern uns immer wieder mal ein Stück an über die Liebe, würde ich so sagen, und geben uns den Raum für die Existenz. Wir gehen nicht in einen Kampf miteinander, sondern wir schaffen Stück für Stück ein bisschen eine Öffnung, glaube ich. Und über diese Öffnung können wir uns entwickeln, können wir lernen und können wir auch begreifen, vielleicht auch irgendwann fühlen. Das ist gar nicht, wir sind oft so verschlossen. Wie zum Thema Liebe, was wir konventionell beigebracht bekommen durch viele Medien, obwohl es da auch wunderbare Alternativen gibt, können wir uns, ja, breiter aufstellen, fächern, fließender sein. Also das ist so komplex. Für mich ist das nicht eine gerade Linie.
Nee, auf jeden Fall. Also ich finde ganz wichtig, nur dieser Unterschied machen zwischen dem Begriff, ob überhaupt das existiert. Ich bezweifle immer noch, dass etwas, das Liebe ist, irgendwo in einer Art in der Universum gibt. Andererseits glaube, finde als Mensch ganz wichtig, an so welche Oberbegriffe zu glauben. Das ist auch ein Begriff, die sogar eine starke Präsenz in viele Religionen, ich weiß nicht so meine, alle Religionen, aber alle Religionen oder viele von den oder alle Religionen, die ich kenne, auf jeden Fall Liebe haben Liebe als einer der Kernkonzepte dieser Religion. Und guck mal, was Gott, das Liebe von Gott geschafft hat, und du musst Gott lieben, weil dies und das. Und ich finde, in dem Moment, wenn wir glauben an Liebe als eine Art, eine Wahrheit, als was wahr ist, gibt ein großes Risiko, als genauso in eine religionmäßige Art zu betrachten, dass es existiert und es muss unser Leben regieren, und dann haben wir wenig Raum für Freiheit. Also mein Problem mit Begriffen wie Liebe ist, dass im Namen des Liebes wird immer richtig viel Scheiße gebaut. Und das sieht man auf einer breiten Ebene, Oberebene, wo man sagt zum Beispiel, ja, so viele Kriege sind im Namen des Liebe des Vaterlands geführt werden, zum Beispiel.
Ja.
Die sind nicht böse, niemand ist böse, sondern ich tue, was ich will, und ich gebe mein Leben von meines Liebes, von dem Vaterland. Und auf einer persönlichen Ebene sieht man dann, dass viele Menschen zum Beispiel in toxische Beziehungen bleiben, einfach weil sie glauben, dass sie den anderen Person liebt. Und es spielt keine Rolle, wie häufig du sagst, guck mal, das tut dir nicht gut, weil das und das hat wieder das und das passiert und wie viel kannst du, aber im Namen des Liebe wird viel erlaubt und viel getragen. Und für die Familien auch. Also es gibt Familien, die wirklich schrecklich sind, aber im Namen des Liebe des Familien wird die Leute immer wieder für sich persönlich krasse Entscheidungen treffen. Die werden für sich, genau, krasse Entscheidungen treffen. Und deswegen fand ich es super gut, was du am Anfang gesagt hast, also als einen Reflexionsprozess, wo man sagt, okay, was denke ich, dass überhaupt Liebe ist. Für mich erstmal, auf einer persönlichen Ebene. Und dann kann man da so arbeiten und man kann selber dann entscheiden, was kann man im Namen des Liebes tragen und sagen, okay, diese Person sind meine Eltern, die haben Fehler gemacht oder sie haben mich verletzt in bestimmter Art und Weise und das kann ich tragen und das A, B kann ich tragen, C, D, E aber nicht mehr. Und für sich selber Entscheidungen treffen, dann hat man diese Freiheit. Weil in dem Moment, dass man Liebe als wirklich eine Wahrheit betrachtet, dann hat man diese Freiheit nicht. In dem Moment aber, wenn wir Liebe, egal was das ist, als eine eigene Erzählung, durch einen Reflexionsprozess eingestellt wird, dann haben wir diese Freiheit zu denken, okay, Papa, Mama, danke, oder weißt du, oder jemand anderen, der wirklich wichtig ist und so, danke schon für das, das und das, aber ab hier reicht. Und dann kann man bestimmte Sachen im Namen des Liebes tragen und bestimmte Sachen nö. Und sagen, nein, ja, dass wir zusammen seit 20 Jahren sind, bedeutet nicht, dass du mich, keine Ahnung, schlagen kannst. Denk an, wie viele Leute...
Das ist aber auch ein Extrem, ja?
Das ist ein Extrem. Aber viele Menschen tun das im Namen des Liebes. Manchmal gar nicht im Namen der Person. Manchmal muss die andere Person gar nicht fies sein. Sondern viele sind so in diese Idee des Liebe verliebt, dass die sogar nehmen eine Person, die gar nicht mögen, aber die passt, für diese Geschichte passt, und bleiben da. Ohne wirklich Stil. Oder viele Leute, die zwei, drei Personen gleichzeitig lieben, aber durch diese Erzählung als eine heterogenische und monogame Beziehung erzählt wird, unglücklich sind, weil die tatsächlich zwei oder mehrere Personen lieben, aber diese Art von Lieben nicht mit der erzählte Version der Liebe von der Gesellschaft. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich habe deshalb diesen Gesichtsausdruck, weil ich was nicht vergessen möchte. Du hattest nämlich was erwähnt und das interessiert mich jetzt nochmal, das zu reflektieren. Es gibt unterschiedliche, du hattest gesagt, es gab irgendeine Beziehung, zwei Personen oder auch drei, keine Ahnung. Da hat die eine Person die andere aus derer Sicht mehr geliebt. Zum Beispiel. Hm. Und das war irgendwie ein Trennungsgrund oder so, ne?
Ah ja, das habe ich mehrmals in Deutschland, nicht nur einmal oder so, sondern mehrmals habe ich hier, seit ich in Deutschland bin, gehört oder mitbekommen, dass Pärchen sich trennen, weil eine hat diesen Eindruck, dass der andere mehr als sich selbst verliebt worden ist. Und für mich war immer so, wie kannst du das messen? Wie kann man überhaupt das messen oder merken? Jede Person ist anders und jede Person drückt sich anders aus. Und manchmal, wie kann man Gefühle messen? Das hat mich sehr, sehr überrascht. Und ich finde das krass. Also das ist ein Kulturschock auf jeden Fall gewesen. Weil, ja, also ich kann zum Beispiel verstehen, dass eine Person eine völlig monogame Beziehung haben will und den anderen sagt, nein, tut mir leid, das kann ich nicht oder das will ich nicht. Und dann den anderen fühlt sich sehr beleidigt und das gilt einfach als Trennungsgrund. Das kann ich nachvollziehen. Aber wenn alle Pärchen, die ich kennengelernt habe, die diesen Grund als Trennung genommen haben, war monogam und heterosexuell und die haben sich trotzdem so gemacht, weil eine hatte diesen Eindruck gehabt. Und dann habe ich entdeckt, wie in Deutschland, also für mich ist in Deutschland oder überhaupt, wenn da die deutsche Gesellschaft überhaupt existiert, wenn das überhaupt existiert.
Ja, danke für diesen Satz. Ich komme mir manchmal sonst komisch vor.
Ja, ich weiß, es ist manchmal schwierig. Aber ich finde das, genau, in meiner Zeit hier, der Begriff Sicherheit für viele Menschen unglaublich wichtig ist. Sicherheit. Und wenn es um Liebe geht, geht auch genau in der Richtung. Sicher zu werden bedeutet, es passt. Und die müssen dieses Sicherheitsgefühl vor allem haben. Es spielt keine Rolle, wie den anderen aussieht, es spielt keine Rolle, das und das und das, sondern die suchen immer diese passende.
Weil, was ist denn bitte schon passend?
Keine Ahnung, aber hier ist, glaube ich, irgendwie auf die gleiche Ebene sein, dass beide mit, wie war das, mit beide Füße in Erde sind oder weißt du, irgendwie jeder sucht eine Art von sich selbst an den anderen. In Schweden und in Argentinien habe ich das nie so ein Gefühl bekommen. Da war häufiger zu sehen, dass sehr unterschiedliche Personen von außen und von innen, also mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen, keine Ahnung, verliebt war. Aber hier nicht. Hier muss passen sein. Und das überrascht mich sehr. Diese Sicherheit. Man muss sich vor allem sicher fühlen. Und ich kenne auch ein paar Leute, die eigentlich eine super passive, aggressive Verhalten innerhalb der Pärchen haben. Und die sagen trotzdem, dass sie sich lieben.
Ich leg mal auf, so.
Genau, was war das Letzte, was ich gesagt habe von dem Anruf?
Sicherheit, Liebe, Kulturschock.
Genau. Und diese passive, aggressive Verhalten innerhalb der Paare, die immer nach draußen drücken, dass sie vor allem lieben. Aber innerhalb der Pärchen, wenn du sie siehst, wie diese aggressive Verhalten miteinander und diese ständige Beleidigungen, das als Witze, das ist eine neue Form der Liebe, glaube ich.
Ja. Es gibt ganz viele verschiedene Formen. Und ich glaube, Liebe darf befreien. Das ist für mich was ganz, das ist für mich immer eine schöne Erfahrung an der Liebe. Liebe gibt mir so viel Freiraum, dass ich nicht nur ich selbst sein kann, sogar darüber mich entwickeln kann. Ich finde Gemeinsamkeiten ganz spannend, weil darüber ein Austausch stattfindet. Aber genauso findet der Austausch über Unterschiede statt. Und Welten zu öffnen und sich dafür begeistern und öffnen zu können, das ist auch nochmal ganz, ganz unterschiedlich und wird unterschiedlich bewertet. Aber das ist eben vom Individuum abhängig. Das Thema Sicherheit spielt für viele eine Rolle, was auch immer Sicherheit bedeuten mag. Ich denke, es ist Vertrauen. Es ist einfach Vertrauen, dass alles gut ist. Ich bin jetzt hier und ich bin im Vertrauen. Und jetzt benutze ich wieder den Begriff, ich bin in der Liebe. Im Vertrauen, in der Liebe. Ich liebe Begegnungen. Ich bin auch nicht immer ganz in der Balance, das ist klar. Weil manchmal haut es einen, also mich auch mal einfach um, weil ich erschrecke oder irgendwie jemand, also Gewalt finde ich so... Oh. Das finde ich manchmal so hart, wenn ich schon allein bestimmte Begriffe höre. Wenn ich bewusst harte Worte anwende, dann nehme ich das manchmal als ironisches Mittel oder als um einen Witz zu verstärken oder um einfach dem Ganzen einen stärkeren Ausdruck zu verleihen. Aber es gibt für mich in so vielen Ebenen Gewalt und das passt mit der Liebe nicht zusammen und das ist dann gegensätzlich. Gewalt möchte keiner, Definition Liebe. Ist dann wieder die Sicherheit vielleicht, wenn man das so möchte, um von der Gewalt wegzukommen. Aber in der Liebe passiert Gewalt. Also das ist schon Ping-Pong in meinem Kopf gerade und absolutes Oberkino. Aber ich weiß, dass Liebe befreien kann. Und ich weiß, dass Liebe beflügeln kann. Und zwar so weit beflügeln, dass ich in mir selbst ankommen kann und zu bestimmten Themen einen neuen Zugang und eine neue Perspektive entwickeln darf, indem ich reflektiere, indem mein Spiegel mir mein Gegenüber einfach auch in der Liebe ist. Und wie die Liebe dann auch immer definiert wird beim Gegenüber, bei der Gegenüber, je nachdem. Ich möchte das gar nicht so männlich oder weiblich oder divers, also es ist egal. Ja, wenn ich mich mal verformuliere, tut mir das leid. Wirklich leid. Ja, für mich ist es einfach so, dass das aber auch ein Entwicklungsprozess wieder ist, ein Reflexionsprozess zu sagen, hey, halt, stopp, wo bin ich hier gerade? was schießt mich hier gerade so ins Universum, dass ich schwer habe, mich selbst wieder zurückzufinden. Aber auch das ist cool. Ich meine, da kann man immer wieder drüber lachen und staunen, über sich selbst auch manchmal verzweifeln und denken, boah, was ist hier eigentlich los? Und das ist doch spannend. Das Leben ist doch, wie du so schön sagst, ein Chaos, ein ganz wunderbares Chaos. Und ich weiß nicht, was, vielleicht klopft jemand in den nächsten 10 Minuten an der Tür und ich bin in der Karibik. Was auf dem Weg dahin, keine Ahnung. Ich meine, okay. Das Leben ist so voller, also ich glaube jetzt nicht, aber sag niemals nie. Oh Gott, meine Fantasie. Auf jeden Fall.
finden genau, wir wieder zurück. Reflexionsprozess. Jeder sollte erstmal die traditionelle sozialisierte, gesellschaftliche Idee der romantischen Liebe wieder kritisch betrachten. Ja, bei Lieder sind ganz toll, aber manchmal, wenn man ganz kritisch bestimmte Lieder betrachtet, sieht man richtig Psycho-Verhalten und Stalker, Stalkerinnen da und so. Mhm. Ja, also keine Ahnung, Katy Perry singt das, wie war das? You change your mind like a girl changes her clothes oder etwas so.
Ja, genau.
Und dann ist es so wie, warum kommen immer wieder diese Gedanke, dass Männer sind, haben eine ganz stabile Umgehen und Frauen sind unstabil und ändert sich immer die Meinung und so. Ist das wirklich so? Weil so ein Argument klingt ganz lustig bei Katy Perry und es ist nur ein Lied, um Spaß zu haben. Aber es ist viel anders, diese Argumentation, dass Frauen können keine Führungspositionen in Firmen oder sowas nehmen, weil die so unstabil sind. Also auf jeden Fall zurück zur Liebe, jetzt will ich nicht so an das reden, aber das ein bisschen kritisch kann man kann Spaß haben. Man kann natürlich Power Ballads auf den 80er singen und genießen. Aber für sich selbst immer diese Gedanken haben, ja, es ist eine Erzählung. Was ist die Erzählung, die für mich funktioniert? Mhm. Und wie betrachte ich es? Was bringt mir dann das? Die wichtige Frage ist nicht nur,
aber ob was bringt mir
meine, das ist viel, was ich sagen würde, aber die Frage ist, liebt mir mich oder mir? Liebt mir?
Wer?
Du? Meine Katze?
Ach so, liebt mich meine Katze?
Liebt mich meine Katze oder ich glaube, dass meine Katze mich liebt. Das sind zwei unterschiedliche Fragen, aber die, wo wir stehen, diese emotionale Idee des Lieben ist nur an andere Menschen, sondern sogar an Tiere, die wir nicht immer so 100% verstehen oder kommunizieren können. Natürlich, schaut die ganze Haustierindustrie, wie profitieren die von dieser Idee, dass ja, unsere Haustiere uns lieben. Können wir wirklich das behaupten? Aber das Problem ist nicht nur, ob meine Katze mich liebt.
Ich glaube, die ist eher abhängig meistens.
Genau, sondern in welche Art habe ich diese Beziehung wirklich zu meiner Katze? Das ist nicht das Problem, finde ich. Weißt du, egal welche Antwort das ist. Man hat immer dieses Gefühl, oh ja, wenn die Katze zu mir kommt und kuschelt und so, dann ist ein Zeichen in der Liebe. Ist das wirklich oder ist nur unsere Interpretation, dass mitkuscheln bedeutet unbedingt Liebe und die Katze versteht diesen Oberbegriff Liebe genauso wie ich, Mensch. Das ist nicht das Problem, ob meine Katze mich liebt oder nicht, sondern lieben mich meine Eltern? Meine Partner, Partnerin? Und warum glaube ich das? Ist das eine freie Entscheidung? So wie du das gesagt hast, wo ist diese Freiheit da drin? Und ja, das sind, glaube ich, die interessante Frage, da jeder für sich selbst diese 20, 21 sich vorstellen kann. Mhm. Und ein bisschen in dieser Reflexionprozess auftauchen. Und wenn man glücklich ist, dann bleibt so. Ich meine, es kann auch sein, dass Leute innerhalb, mittendrin toxische Beziehungen voll glücklich sind. Warum nicht? Wer weiß man.
Wenn du das jetzt gerade ansprichst, möchte ich kurz da nochmal, wenn ich jetzt auf Kinder zum Beispiel, die in gewaltvollen Familien leben teilweise, ne? Und jetzt Covid, da möchte ich nicht ausholen, weil das tut mir richtig weh. Und ich glaube, das tut vielen Menschen da draußen weh, darüber nachzudenken. Aber genau diese Kinder, die wollen nicht weg. Die wollen, also die. Das definiert, wird ja so definiert, die lieben ihre Eltern bedingungslos. Das heißt, damit steht Aufmerksamkeit, Zugehörigkeit, da gehört auch Kuscheln irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, Körperkontakt dazu. Und wenn ein Kind doch die Wahl hätte, zum Beispiel in ein Heim gehen zu können, wo es regelmäßig Essen hat, wo es jemanden hat, der sogar mal streichelt oder die sogar mal in den Arm nimmt, tröstet, echt da ist. Und das Kind hat die Wahl, die Kinder im Heim, ganz oft, die wollen, oder zu 90% wollen die zurück zu ihren Familien, selbst wenn ihnen dort Gewalt angetan wird. Die haben so eine starke emotionale Bindung und ich glaube, Emotion ist ja auch nochmal ein Schlüsselbegriff, den man überdenken kann, weil das sind so Ursachen. Ich gehe immer gern zurück zur Natur und nehme mir das als Beispiel. Beispiel bedeutet für mich Ursprung. Was kommt dem am nächsten? Was ist das Reinste? Was ist nicht das, was am längsten geprägt ist, sondern durch unsere Sozialisierung und durch unsere Konventionen und was durch ganz viele Umstände, sondern was ist am nächsten am Ursprung dran? Und da können wir bei uns Menschen, wenn wir die Tierwelt nicht nehmen können, zurück in die Kindheit gehen und dort vielleicht Antworten finden bei den Kindern. Wie funktioniert das Ganze? Das ist eine hormonelle Sache, aber warum lieben Kinder ihre Eltern so? Kann man das so definieren? Wo siehst du da den Ansatz?
In dem Mangel der Erfahrung, das Kinder haben.
In der Mangel der Erfahrung.
Ja, die kennen nicht anders. Natürlich bewegen sie sich in der Art und die wünschen sich das auch. Das auf jeden Fall. Und ich kann es völlig verstehen, dass natürlich Kinder sowas brauchen und das so ist. Aber was ich mit dieser Reflexionsprozess sagen wollte, ist, dass das ist nicht der Norm. Also das sollte nicht so als Norm betrachtet. Ich glaube nicht, weil das würde bedeuten, für viele Kinder, die dieses Glück nicht haben, eine ganz schreckliche Hintergrund, dass das ganze Leben tragen muss. Und ich glaube nicht, dass man muss sowas das ganze Leben weitertragen. Das ist das Problem. Also der Norm, es ist natürlich schöner, ja, es ist empfehlenswert, auf jeden Fall. Passiert in der Tatsache sein? Nein, okay, jetzt, das ist die Tatsache, das ist der Fall. Und ich glaube, wir können auch in dem Moment, wenn wir das nicht als eine Norm, als eine Wahrheit sehen, andere Wege finden. Das Verneignis, das schöner oder empfehlenswerter ist. Umgenommen und gestreichelt von Eltern, sowas zu sein. Die Tatsache ist, dass viele erleben sowas nicht. Okay, aber das bedeutet nicht, dass sie unglücklich sein müssen, weil die Regel sagt, A, damit B passiert, sondern A ist schön, ja. Sollte so sein? Ja, wieso nicht? Passiert das? Nee. Okay, dann B bedeutet nicht diese B. Diese lineale Bezug will ich nicht wissen. Also ich rebelliere mich gern. Egal wie viele wissenschaftliche Papiere zeigen das, will es trotzdem diese Freiheit Raum zu entwickeln, das haben deine Eltern das und das und das nicht gemacht. Nö, aber weißt du was, du hast Lehrer, Lehrerinnen gehabt, die dir viel wertvoller weitergegeben haben, so wie Wissen. Oder da hast du Fußball gelernt und hast du richtig Spaß beim Fußballspielen gehabt, dank deiner Trainer oder deiner Trainerin, die das dir weitergegeben haben. Das kann man auch als eine Art Liebe zu sehen, weißt du, wenn jemand für dich was tut, damit du glücklich bist. Und weißt du, also ja, Umarmungen und von den Eltern sind natürlich ein Ding, die gut ist und nett und schön, auf jeden Fall. Aber das will es wirklich nicht, diese A zu B. Siehst du da, diese lineare Relation?
Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst.
Deswegen muss man auch auf andere Punkte auch den Fokus machen und sagen, ja, das stimmt, das hast du nicht gehabt. Ist dein Schuld? Nein, ist es nicht das Schuld. Wäre es schöner gewesen? Ja, es wäre schöner gewesen. Aber weißt du was, jetzt bist du hier und du hast in Gegenseite von Eltern, von Betreuer, Betreuerinnen, nein, nicht von Eltern, aber von Betreuer, Betreuerinnen, von Sozialarbeiter, Arbeiterinnen, von Lehrer, Lehrerinnen, von so vielen anderen Menschen. Du kannst sogar an deine Hausarztin denken, dass für dich, dass dich geheilt hat.
Was dir geholfen hat, ja.
Ja, die haben dich geholfen, du bist ernst genommen von anderen Menschen. Dann sogar dein scheiß Arbeitgeber, ey. Weißt du was, komm zu uns, du lernst bei uns einen Beruf, hier, gib Gas. Es ist keine Umarmung. Nein, aber was ich sagen will, es muss nicht nur das sein, sondern man kann in die Welt so viele andere Sachen von vielen anderen Menschen mitbekommen, erleben. Aber komm, also sogar wenn Nirvana deine Lieblingsband ist, dann musst du dankbar mit diesen Menschen sein, dass sie so tolle Lieder für dich geschrieben haben und dass du heutzutage das hören kannst.
Ja, das und sowas. Ist großartig.
Das kann man auch als eine Art Liebe interpretieren, wenn man aber in der Lage ist, sich von dieser normative Idee der Liebe sich zu befreien und diese eigene Interpretation der Begriff Liebe zu schaffen. Und dann kann man sagen, ja, weißt du was, meine Eltern war scheiße, meine Lehrer, Lehrerinnen war scheiße, ich hatte keine Freunde, ich hatte das und das, aber ich habe die Ramones entdeckt und es ist so geil und ich bin so dankbar, dass die Ramones mir das und das und das mitgebracht haben. Ja, wieso nicht?
Dankbarkeit, genau.
Danke. Ja, das kann man so, weil sonst hat man immer das große Risiko zu sagen, ah, ja, warum bin ich ein Arschloch und warum tue ich das und das, warum schlage ich meine Freunde oder meine Freundin oder mein Freund oder so, warum bin ich so ein aggressiver Arschloch, aber meine Eltern müssen mich nicht geliebt haben. Und dann landen wir immer in dieser Romantisierung der schwierigsten Krankheit, der Kindheit oder die Romantisierung der harten Eltern. Und das finde ich sollte auch nicht so.
Ja, das sehe ich ganz
als
genau.
Als Tropos so gesehen, sondern hey, lass uns andere Sachen da. Aber ich stimme voll dazu, es ist ein großer Einfluss, wenn die Eltern eigentlich keine Arschlöcher sind.
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Ich würde gern dazu noch was ergänzen. Wir haben eine Geschichte und die Geschichte ist ein bisschen unsere Sockel. Was machen wir mit diesem Sockel? Sprengen wir den auf? Lassen wir den stehen? Verformen wir den? Schmelzen wir den ein? Formen wir den zu was ganz, ganz Neuem? Das liegt ja bei uns. Lassen wir das als Säule wirklich so stehen? Das ist das, ich hoffe, ich kann das so zum Ausdruck bringen. Oder sagen wir, okay, das war meine Vergangenheit, gut. Ich werde sie aber nicht vergessen, weil vergessen ist auch nie gut aus meiner Sicht. Aus Geschichte darf man lernen, darf man reflektieren. Bestes Beispiel sind zum Beispiel die Kriege, sind zum Beispiel Gewalt in der Vergangenheit. Wenn wir uns nicht ermächtigen dazu, das reflektieren zu können, dann haben wir ja auch keine Werke mehr, auf die wir zum Beispiel zurückgreifen können. Also, aber das führt jetzt ein Stück weit weg. Das ist jetzt nur Saufpark gewesen. Ja, die Liebe ist ein wunderbarer Cocktail aus Riechen, Schmecken, Fühlen, Hören, Musik und Herz und Seele und alles oder nichts.
Und Werbung für Saufpark auch.
Oh.
Das machen wir jetzt wunderbar. Aber ja, die paar Leute, diese fünf Leute, die diese Podcast hören können, gerne diese Folge von South Park sehen, Folge, wie war das? Sechste Folge der 19. Staffel.
Nein, die siebte.
Nee, das ist dann Naughty Ninja, das ist andere. Sechste Folge der 19. Staffel angucken und ihre Meinung teilen via deine E-Mail.
Meine E-Mail? Nee, die sage ich.
Silberner Pinguin.
Ja, da muss ich jetzt nochmal gucken, das weiß ich nicht. Silberpinguin, ja.
Oder kann man hier Kommentare lassen?
Ja, ich guck mal, dass ich es reinschreibe. Ich glaube, man kann das schreiben, man sieht das sogar in der Beschreibung. Silberpinguin ist erreichbar.
Gut, und wir gucken jetzt in der nächsten Folge.
Mega Oberhammer, genial, haben wir uns verdient. Lasst euch gut gehen, alles Gute im neuen Jahr, sofern es denn ein neues Jahr ist. Das Thema Zeit und Raum darf man ja auch neu überdenken oder im Alten lassen. In diesem Sinne, macht's gut.
Tschüss.